Hi Leute, bevor wir mit der heutigen Thematik beginnen, möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Das ist mein erster Podcast, der jedoch eigentlich nichts anderes ist als das geschnittene Video für YouTube, nur eben ohne Videospur. Ich werde die gesamte Jack the Ripper Dokumentation testweise hier hochladen. Ich habe mich noch gar nicht mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt, außer dass ich diese selbst konsumiere. Aber man muss einen Publisher auswählen, der die Audiodateien in ein bestimmtes Format formatiert und danach an Spotify, iTunes und all die anderen Streaming-Dienste distribuiert. Gar keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber das werden wir hiermit hoffentlich herausfinden. Solltet ihr das hier gerade hören, dann scheint es irgendwie geklappt zu haben. Nach der Testphase gucke ich mal, was ich aus dem Podcast mache. Entweder lade ich wirklich nur die Tonspur hier hoch, sodass ihr meine Videos besser unterwegs konsumieren könnt, oder ich hole mir noch einen Kollegen dazu und wir schnacken hier ein wenig über Mordfälle und Mysterien. Wobei mir gerade auffällt, dass das hier dann nur ein weiterer True-Crime-Podcast wird, von denen es wirklich eigentlich schon genügend gibt und auch ziemlich gute. Aber vielleicht hole ich mir jemanden dazu, der nicht viel mit der Thematik zu tun hat. Und er dient dann als, in Anführungszeichen, Reaktionspartner, der auf das, was ihr und auch er hört, reagiert, also auch zum ersten Mal. Naja, ihr merkt ja, dass der Monolog hierzu nichts führt. Ihr könnt mir ja mal Vorschläge und Ideen zukommen lassen. Und mir auch sagen, was ihr von meiner Idee haltet, die ich gerade während des Redens selbst bekommen habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung, Rat und Vorschläge. Ach, fast vergessen. Ich heiße Patrick und betreibe den YouTube-Channel Insolito, falls einer von euch nicht von YouTube, sondern einem der diversen Streaming-Anbieter kommt. Jetzt aber wirklich viel Spaß. Der unbegrenzte Wohlstand ist der Nachbar der abscheulichen Armut. Krümel, die von den Tellern der Reichen fielen, sahen für die Millionen Verhungernden aus wie ein köstliches Essen. Und trotzdem haben sie nicht einmal diese bekommen. In der Stadt gibt es 5 bekannte Gebäude. Die Kirche, in der die Frommen predigen. Der Djinn-Palast, in dem die erbärmlich Armen ihre Sorgen ertränken. Das Pfandhaus, in dem die miserablen Gestalten ihre Gewänder und die ihrer Kinder verpfänden. Bis zum letzten Fetzen, um Essen kaufen zu können und ach, zu oft vergiftende Getränke. Das Gefängnis, wo die Opfer des fehlerhaften Zustandes der Gesellschaft ihre Verbrechen sühnen, zu denen sie getrieben wurden, durch das Verhungern und die Verzweiflung. Und die Arbeitshäuser, zu denen die Mittellosen, Alten und Einsamen eilten, um ihre schmerzenden Köpfe niederzulegen und zu sterben. Dies schrieb George W. M. Reynolds 1844 bezüglich der Missstände und Armut Londons, welche die Gesellschaft immer weiter an den Abgrund drängten. Und als hätte das noch nicht gereicht, versechsfachte sich die Bevölkerung Londons von 1800 bis 1900 von 1 Million auf 6,7 Millionen. Dies hing zum einen mit der Wanderungsbewegung vom ländlichen zum industriellen Wirtschaftsraum und zum anderen mit der Einwanderung irischer Immigranten und jüdischer Flüchtlinge, die Schutz vor den Pogromen in Russland suchten, zusammen. Nach Angaben des London Metropolitan Police Service gab es im Oktober 1888 62 Bordelle und ungefähr 1200 Prostituierte allein in Whitechapel, einem Stadtteil, der im Borough of Tower Hamlets liegt, dem sogenannten East End. Neben der misslichen Lage war London, aber vor allem Whitechapel, selbst von Antisemitismus, dem Hass gegen Juden, Nativismus, der Aberkennung von Rechten der fremden und zugewanderten Minderheit durch die Mehrheit der im Land Geborenen und Rassismus geprägt, was East End in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem berüchtigten Ort der Unmoral machte. Hierzu beigetragen hat auch noch die Tatsache, dass es in England eine Steuerreform gab, die eine Veröffentlichung von günstigen Zeitungen möglich machte und so viel mehr Menschen als zuvor das Tagesgeschäft der Presse verfolgen konnten. Diese Wahrnehmung wurde durch eine grausame und groteske Mordserie von 11 Opfern, die seinesgleichen sucht und sich vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891 zutrug, verhärtet. 5 von diesen Morden wurden damals mit einer einzigen Person verknüpft. Journalisten zu der Zeit gaben dem Mörder den Namen Whitechapel Murderer und Leather Apron. Uns ist er bekannt unter dem Namen Jack the Ripper. Fast jeder kennt den Namen und kann sich unter ihm etwas vorstellen. Robert Bloch, der Autor des Romans Psycho, sagte, dass Jack the Ripper genauso zu der Welt gehöre, wie Shakespeare es tut. Und diese Aussage ist nicht mal eine Übertreibung. egal was man davon halten möchte und inwiefern Shakespeare positiv und Jack the Ripper negativ konnotiert ist. Aber woher kommt die perfide Faszination Jack the Rippers? Im Vergleich zu anderen Serienmördern hat er wenige getötet und in einem kleinen Radius agiert. Doch er ist einer der ersten Fälle, bei denen die Motivation des Täters nicht auf Eifersucht, Liebe oder einer anderen konventionellen Motivation beruht, sondern er entweder aus Mord oder Sexuallust tötete. Die Menschen der damaligen Zeit verbanden aufgrund ihres Unverständnisses alles Dunkle und Okkulte mit ihm. Bluttaten aus einer fast vergessenen Zeit. Andere hinterfragten die Taten mit einer Art rationalen, pessimistischen Denken. Sie fürchteten, er sei ein Produkt der modernen Gesellschaft. Dazu kommt, dass er nach den Morden wieder in der Versenkung verschwand, aus der er gekommen ist und nur so viele Informationen zurückließ, dass man noch heute über seine wahre Identität spekulieren kann. Eine meiner Hauptquellen ist das Buch The Complete History of Jack the Ripper. Und in der Einleitung stellt Philip Sutgen die Frage, ob neue Bücher über den Fall noch einen Mehrwert darstellen. Diese Frage ist natürlich selbstreferenziell, da er dieses Buch 1994 schrieb und schon unzählige Bücher zuvor geschrieben wurden, die den Fall Jack the Ripper behandelten. Schon damals wurden diese Bücher mit Slogans wie "Durch dieses Buch erfahren Sie, wer wirklich hinter dem Pseudonym Jack the Ripper steht. Und jetzt erfahren Sie wirklich, wirklich, wirklich die wahre Identität Jack the Rippers" vermarktet. Durch die unzähligen Versuche von Autoren, neue Blickwinkel auf den Fall zu geben und aufgrund des langen Zeitraumes, in der diese entstanden, wurden immer mehr Tatsachen hinzugedichtet, weswegen es wichtig ist, den Schleier des Falls zu lüften, ihn nüchtern zu betrachten und zu versuchen, Fakten von fiktivem Firlefanz, der nur geschrieben wurde, um den Verkauf dieser Bücher anzukurbeln, zu unterscheiden. Und da wieder einige Jahre ins Land strichen und immer weitere Bücher und Dokus produziert wurden, nehme ich mich seiner an, was der Grund dafür ist, dass du das hier gerade siehst bzw. hörst. Ich muss diese Dokumentation in zwei Teile aufsplitten, auch wenn ich es eigentlich als Gesamtes hochladen wollte. Aber ich schaffe es sonst nicht, den zeitlichen Uploadplan einzuhalten. Und wie wir wissen, belohnt YouTube Beständigkeit. Im ersten Teil der Dokumentation werde ich auf die Umstände der Zeit, die verschiedenen Morde und den Tathergang eingehen. Im zweiten Teil werde ich weitere wichtige Informationen und die Tatverdächtigen vorstellen und abschließende Einschätzungen und Worte formulieren. Und jetzt nach dem schon zu langen Intro, viel Spaß beim Video. Die Canonical Five. Aufgrund der zu damaligen Verhältnissen großen Anzahl an Morden im East End war und ist man sich unsicher, wie viele Morde von einer Einzelperson begangen wurden. Insgesamt waren es 11 Morde, die sich vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891 ereigneten. Diese 11 Morde wurden von dem London Metropolitan Police Service Whitechapel Murders genannt. 5 dieser 11 Whitechapel Murders wurden unter dem Namen der Canonical Five bekannt, welche das Werk Jack the Rippers sein sollen und von den meisten Experten als solches anerkannt werden. Der Modus operandi, also die Art und Weise, wie die Canonical Five getötet wurden, weisen große Gemeinsamkeiten auf. Diese werden aber gleich noch genauer beleuchtet. Eine Gemeinsamkeit ist die Brutalität der Morde, welche auf eine fast chirurgische Weise präzise ausgeführt wurde. Deswegen sollten die Zartbeseiteten diese Dokumentation vielleicht aussetzen. Bevor wir die Canonical Five behandeln, ist noch kurz anzumerken, dass die ersten zwei Morde, die in Whitechapel geschahen, der Mord an Emma Elizabeth Smith und Martha Tebram am 3. April und 7. August 1888 von der damaligen Presse mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht wurden. Heutzutage wird, wenn, nur noch Tebram als Opfer Jack the Rippers angesehen, aber auch dazu später mehr. Marie Ann Nichols. Die 43-jährige Marie Ann Nichols fing an, sich zu prostituieren, nachdem ihr Mann sie betrogen hatte und sie zunehmend dem Alkohol verfiel. Sie lebte in einer einfachen Herberge in Spitalfields, ungefähr 1 Kilometer vom Zentrum Whitechapels entfernt. Am Abend ihres Mordes, den 30. August 1888, wurde sie gegen 23 Uhr auf der Whitechapel Road gesehen. Gegen 0.30 Uhr sagte ein Zeuge aus, gesehen zu haben, wie sie einen Pub in Brick Lane verließ. Sie machte sich anschließend auf den Weg zur Thrall Street, zu ihrer Herberge, wo sie übernachten wollte. Aber sie besaß nicht genügend Geld, um sich einen Schlafplatz leisten zu können. Als letztes wurde sie von ihrem üblichen Mitbewohner der Herberge an der Ecke Osborne Street und Whitechapel Road gesehen. Das war gegen 2.30 Uhr, ungefähr eine Stunde vor ihrem Tod. Wie sie die letzte Stunde ihres Lebens verbrachte, ist unbekannt. Aber ihr Mitbewohner sagte, sie hätte eigentlich genügend Geld verdient, um sich das Bett dreimal leisten zu können, aber gab es nur für Alkohol aus. Wahrscheinlich stand sie dort an der Ecke, trank ein, zwei Schlücke aus der Flasche, die sie sich anstatt des Bettes gekauft hatte. Beim Absetzen ließ sie die Flasche langsam an der Seite ihres Oberkörpers hinuntergleiten und schnürte ihre Finger übervorsichtig um den Flaschenhals. Sie starrte in die Dunkelheit, umgeben von den Nachtgestalten Londons und der Hoffnung, ihr Leben zum Besseren zu wenden. Ihre Leiche fand ein Fahrer namens Charles Allen Cross vor einem Stalleingang in der Bucks Row, heute Dowart Street, um ungefähr 3.40 Uhr und 140 Meter entfernt vom Londoner Krankenhaus. Cross und ein vorbeigehender Passant, Robert Paul, näherten sich nach einem kurzen Gespräch dem leblosen Frauenkörper und sahen, dass der Rock von ihr hochgezogen und sie augenscheinlich tot war. Wobei Cross anfangs dachte, sie wäre bewusstlos, aber noch am Leben. Sie zogen den Rock runter, um den unteren Körper abzudecken, und machten sich auf die Suche nach einem Polizisten. Sie trafen Jonas Mizzen, einen Beamten, zu dem Cross sagte, sie haben eine Frau gefunden, die entweder tot oder betrunken sei. Die Tatsache, dass die beiden nicht genau wussten, ob sie tot oder betrunken war, obwohl die Verletzungen eigentlich hätten gesehen werden müssen, da ihre Halsschlagader mit zwei etwa 20 cm langen Schnitten von links nach rechts durchtrennt wurde, ihr Bauch einen gezackten, tiefen Schnitt aufwies und mehrere Schnitte an der rechten Seite des Oberkörpers, die etwa 15 bis 20 cm lang waren und von oben nach unten mit dem gleichen Messer geschnitten wurden, hatte es merkwürdig. Aber tatsächlich fand man trotz der brutalen Verletzungen nicht viel Blut am Tatort. Dr. Henry Llewellyn, der zuständige Arzt, sagte dazu, ungefähr so viel Blut, dass man zwei große Weingläser füllen könnte oder ein halbes Pint allerhöchstens. Durch die Aussage Llewellyns wurde die Vermutung aufgestellt, dass Mary Ann Nichols' Leiche nur an der Bucks Road abgelegt wurde. Diese Vermutung wurde aber schnell widerlegt, da sich das Blut nur in die Klamotten gesogen hatte und ein großer Anteil sich unter dem Leichnam befand. Annie Chapman. Neun Tage nach dem Mord Nichols wurde die Leiche von Annie Chapman gefunden. Annie Chapman hatte, genau wie Mary und viele andere zu der Zeit in London, kein einfaches Leben. Bis zu ihrem 46. Lebensjahr, 1886, erhielt sie Geld von ihrem Ehemann, mit dem sie zwar noch verheiratet war, aber getrennt lebte. Aufgrund seines plötzlichen Todes stoppten die Zahlungen und sie musste gucken, wie sie sich ein Bett in einer der begehrten Herbergen in Whitechapel leisten konnte, um nicht nachts in den engen, dunklen Gassen herumzuirren und auf dem Boden schlafen zu müssen. Zum einen häkelte sie Anziehsachen und Stoffbezüge und zudem verkaufte sie Blumen. Doch leider reichten diese Arbeiten oftmals nicht aus, um über die Runden zu kommen, weswegen sie sich ab und zu der Prostitution hingeben musste. Der 8. September 1888 war wieder so ein Tag, an dem sie kein Geld für ein Bett hatte und sich gegen 1.45 Uhr in der Nacht, nach Aussagen zweier Augenzeugen, auf die Straßen Whitechapels begab. Gegen 5.30 Uhr war sie noch am Leben. Eine Zeugin mit dem Namen Elizabeth Long hat sie in der Nähe der Hanbury Street zusammen mit einem Mann gesehen. Sie sagte, der Mann sei über 40 Jahre alt gewesen. Ein bisschen größer als Chapman, mit dunklem Haar, einem schwarzen Mantel und einer schäbigen Eleganz. Wenn Elizabeth Long wirklich Chapman gesehen hat, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie zusammen mit ihrem Mörder gesehen hat. Denn Chapmans Leiche wurde gegen 6 Uhr, nur eine Stunde später an dem Ort, wo sie zuletzt gesehen wurde, gefunden. Ihr Leichnam lag vor der Hausnummer 29. Albert Kadosh, ein Zimmermann, betrat den Hof des Nachbarhauses gegen 5.30 Uhr und berichtete, dass er Stimmen hörte. gefolgt von einem lauten Geräusch, das so klang, als wäre etwas gegen den Zaun gefallen. Der Mord an Chapman wurde schnell, aufgrund der gleichen oder noch größeren Brutalität, mit dem Mord an Nichols in Verbindung gebracht. Ihr wurde ebenfalls die Kehle durchgeschnitten. Dazu wurde ihr der Bauch aufgeschnitten und ihre Innereien entwendet und über beide Schultern geworfen. Außerdem fehlte ein Teil ihrer Gebärmutter. Durch die hervorstehende Zunge und das angeschwollene Gesicht kam Dr. Phillips zu dem Entschluss, dass sie mit ihrem Halstuch erstickt, bevor ihr die Kehle durchgeschnitten wurde. Auch Annie Chapman wurde an Ort und Stelle getötet, da keine Blutspur zu ihrer Leiche führte. Hier wurde zum ersten Mal die These eingeworfen, dass der Mörder chirurgisches Wissen haben muss, da er den Bauch mit einem präzisen, 15 bis 20 cm langen Schnitt öffnete und die Innereien freilegte. Dazu aber später mehr. Elizabeth Stride. Dieses Mal legte Jack the Ripper eine etwas längere Pause ein und mordete erst wieder am 30. September. Elizabeth Stride wurde am 27. November 1843 geboren und war dementsprechend 44 zum Zeitpunkt ihres Todes. 1865 wurde sie das erste Mal in Gothenburg, Schweden, aufgrund ihres Berufsfeldes festgenommen. Warum Stride 1866 nach London auswanderte, weiß man nicht genau. Eines Gerüchts nach engagierte sie einen Gentleman, welcher in der Nähe des Hyde Parks lebte. Andere Stimmen sagen, dass sie Familienmitglieder in London hatte, die sie besuchte, bevor sie sich dazu entschied, ihr Leben in der Weltmetropole weiterzuführen. Die Tatsache, dass alle Opfer Jack the Rippers vom Leben gezeichnet waren, stellen zwar eine Gemeinsamkeit dar, jedoch ist diese wahrscheinlich und nicht gezielt gewählt, sondern entspringt einfach den Umständen der damaligen Zeit. Jedoch lassen das Alter, Geschlecht und der Beruf auf die Auswahl seiner Opfer schließen. Und durch die Art und Weise, wie sie getötet wurden, kann man Verknüpfungen zu einer Einzelperson als Täter ziehen. Doch der Modus operandi Elizabeth Strides verlief außerhalb der Norm des Täters. Am Tag ihres Todes, den 30. September, wurde sie gegen 0.35 Uhr mit einem Mann gegenüber vom International Working Man Educational Club gesehen, der einen Fellhut und einen Koffer bei sich trug. Zwischen 0.35 Uhr und 0.45 Uhr sah ein Dockarbeiter namens James Brown, wie sie mit dem Rücken an die Wand gelehnt an der Ecke der Burner Street stand und sich mit einem Mann mittlerer Größe und einem schwarzen Mantel unterhielt. Er meint, gehört zu haben. Nein, nicht heute Abend. In einer anderen Nacht. Gegen 1 Uhr wurde ihr Leichnam auf der Burner Street gefunden, als ein Mann mit einer Kutsche dort entlangfuhr und diese plötzlich nach links kippte. Er stieg ab und entdeckte sie. Sofort rannte er ins Clubhaus und fragte, wo seine Frau sei, denn er fürchtete, der Leichnam, den er gefunden hatte, wäre sie. Als ihm versichert wurde, dass es nicht seine Frau war, machte er sich auf die Suche nach einem Polizisten. Als er endlich einen Polizisten gefunden hatte und sie sich wieder am Tatort einfanden, sahen sie, dass noch Blut aus der aufgeschnittenen Kehle floss. Auch andere Partien ihres Körpers waren, Zitat, noch warm, weswegen sie davon ausging, dass sie nur einige Minuten bevor sie gefunden, getötet wurde. Die Tatsache, dass nur die Kehle durchgeschnitten wurde und der Täter sich sonst nicht an der Leiche vergangen hat, ließ die Polizei erst glauben, dass dieser Mord nichts mit den zwei Morden zuvor zu tun hat. Jedoch meldete sich ein Mann namens Israel Schwarz bei der Polizei, der seinen Aussagen zufolge den Mord an Stride gesehen hat. Er sagte aus, gesehen zu haben, wie Stride gegen 0.45 Uhr von einem Mann zu Boden geworfen wurde. Der Angreifer soll das Wort Lipski zu einem anderen Mann, der in der Nähe stand, gesagt haben. Heutzutage wird der Mord an Chapman ganz klar Jack the Ripper zugeordnet. Es wird davon ausgegangen, dass er, bevor er sich wieder an der Leiche vergehen und seine brutalen Fantasien ausleben konnte, durch Schwarz gestört wurde und flüchten musste. Angetrieben von Mord und Sexuallust und weil er seinen Fantasien keinen freien Lauf lassen konnte, tötete er noch am gleichen Tag Catherine Eddowes. Diese zwei Morde sind als das Double Event bekannt. Catherine Eddowes. Zum Tatzeitpunkt war Eddowes 46 Jahre alt und arbeitete ebenfalls als Prostituierte. Gegen 20.30 Uhr am 29. September wurde sie betrunken auf der Elgate High Street, von der Polizei gefunden und mit auf die Bishopsgate Polizeistation genommen, um auszunüchtern. Gegen 1 Uhr nachts am 30. September, also 4,5 Stunden später, stufte die Polizei sie wieder als nüchtern genug ein und ließ sie gehen. In den Polizeiakten gab sie als ihre Adresse die Fashion Street an. Aber anstatt die direkte Route nach Hause zu nehmen, ging sie in Richtung Eldgate. Das letzte Mal wurde sie um 1.35 Uhr gesehen. Um 1.45 Uhr wurde ihre Leiche am Mitre Square gefunden. Der polizeiliche Doktor sagte Folgendes zum Zustand und den Umständen der Leiche. Der Körper lag auf dem Rücken, der Kopf auf die linke Schulter gelehnt. Die Arme waren am Körper angelehnt, so als wären sie dahingefallen. Beide Handflächen waren zu sehen. Die Finger ein wenig gekrümmt. Die Kleidung war über den Bauch gezogen. Die Oberschenkel waren nackt. Das linke Bein war gerade. Der Bauch war zu sehen. Das rechte Bein war am Knie und Oberschenkel gebogen. Sie hatte eine Damenhaube auf. Das Gesicht wies große Entstellungen auf. Die Kehle war durchgeschnitten. Unter der Kehle befand sich ein Halstuch. Die Innereien wurden zum großen Teil aus ihr herausgenommen und über ihre rechte Schulter gelegt. Sie waren mit einer fäkalienartigen Substanz überzogen. Ein Teil von ungefähr 2 Fuß wurde zwischen den linken Arm und Oberkörper gelegt, offensichtlich nach einer Art Design. Der Lappen und die Ohrmuschel wurden schräg abgeschnitten. Es lag eine große Menge von geronnenem Blut auf dem Bürgersteig, der linken Seite des Nackens, um die Schulter und auf den Oberarmen. Und eine blutfarbene Flüssigkeit, welche sich unter dem Nacken und der rechten Schulter befand, floss entlang des Bürgersteigs. Der Körper war noch einigermaßen warm. Die Totenstarre hat noch nicht eingesetzt. Sie wird seit allerhöchstens einer halben Stunde tot gewesen sein. Wir haben nach oberflächlichen Verletzungen gesucht, aber keine gefunden. Kein Blut auf der Haut des Bauches oder irgendein Sekret auf den Oberschenkeln. Keine Spuren von Blut an den Ziegeln oder anderswo am Bürgersteig. Es gab kein Blut auf der Vorderseite ihrer Kleidung. In seiner Postmortem-Analyse stellte Brown fest, dass die Todesursache ein schneller Schnitt durch die Kehle von links nach rechts war und der Täter sich erst danach in all seiner Brutalität an der Leiche Eddowes verging. Neben der Platzierung der Innereien auf der rechten Schulter entfernte der Mörder ihre linke Niere auf eine Art und Weise, die ihn vermuten ließ, dass er ein großes Wissen über den menschlichen Körper haben müsse. Er sagte, so ein Wissen hat er möglicherweise durch das Aufschneiden von Tieren erworben. Jedoch widersprachen die 2 Ärzte, Thomas Bond und George William Sequeira, Dr. Brown, und sagten, der Täter bräuchte keine chirurgischen Fähigkeiten oder ein anatomisches Wissen, da es nicht so aussah, als hätte er gezielt nach bestimmten Organen gesucht. Mary Jane Kelly. So wie der dritte Mord Jack the Rippers aus der Norm fällt, ist seine Vorhergehensweise auch hier etwas anders und endet in seinem brutalsten und vermeintlich letzten Mord. Mary Jane Kelly war Jack the Rippers jüngstes Opfer. Am Tag ihres Todes war sie 25 Jahre alt. Der Daily Telegraph vom 10. November 1888 beschrieb sie als groß, dünn, schön, frischer Teint und eines attraktiven Erscheinungsbildes. Anfang 1888 teilte sie sich ein 4-Quadratmeter Zimmer mit Joseph Barnett auf der Dorset Street, trennte sich aber schnell wieder von ihm und bezog es alleine. Eines Abends verlor Kelly ihren Zimmerschlüssel und zerschlug das Frontfenster, um dennoch die Tür öffnen zu können und zu ihrem Schlafplatz zu gelangen. Eine lange Zeit arbeitete sie nicht als Prostituierte, aber als sie ihren Job als Fischträgerin verlor, begab sie sich erneut in diese, um wie alle anderen Mordopfer auch nicht auf der Straße zu landen. Als Joseph Barnett sie gegen 19 oder 20 Uhr am 8. November besuchen wollte, war sie zusammen mit Maria Harvey, einer Freundin von ihr. Barnett und Harvey verließen zur gleichen Zeit das Zimmer von Kelly. Kelly machte sich alleine auf den Weg in die Stadt. Eine Nachbarin namens Mary Ann Cox sah, wie sie gegen 23.45 Uhr betrunken nach Hause kam und einen rothaarigen Mann bei sich hatte, der ein Bowlerhead, einen typisch englischen Hut, trug. Sie sang, als die beiden ihr Zimmer betraten, und sang immer noch, nachdem Cox gegen 24 Uhr in die Stadt ging und um 1 Uhr wieder nach Hause kam. Elizabeth Pretter, eine weitere Nachbarin, die über ihr wohnte, sagte aus, dass der Gesang aufgehört hätte, als sie schlafen ging. Das sei gegen 1.30 Uhr gewesen. Ein Arbeiter namens George Hutchinson, der Kelly kannte, berichtete der Polizei, dass er sie gegen 2 Uhr getroffen habe und ihn fragte, ob er ihr Geld leihen kann. Er antwortete, er habe kein Geld. Kelly sei daraufhin weitergegangen und auf einen Mann getroffen, der, Zitat, jüdisch ausgesehen habe. Hutchinson beschrieb den Mann so genau, dass er sogar die Farbe seiner Wimpern nannte, obwohl es mitten in der Nacht gewesen war. Außerdem sei der Mann dick gewesen, was ungewöhnlich für diese Gegend war. Er berichtete auch, dass er gehört habe, was die beiden miteinander sprachen. Kelly habe sich darüber beschwert, ihr Taschentuch verloren zu haben, woraufhin der Mann ihr sein rotes Taschentuch gegeben hat. Weiter sagte er aus, dass er die beiden ein Stück verfolgt habe, während sie auf dem Weg zu Kelly nach Hause waren. Nach einiger Zeit habe er sie verloren. Das war gegen 2.45 Uhr. Seine Aussage deckt sich im Entferntesten mit der Zeugenaussage Sarah Lewis, die gesagt hat, dass sie einen Mann dabei beobachtet habe, wie er den Eingang zum Wohnheim beobachtet hat. Zwar stufte Eberline, der zuständige Detective, diese Zeugenaussagen, gerade die Hutchinsons, als wichtig ein und begab sich mit diesem auf die Suche nach dem Mann, den er gesehen haben soll. Aber diese Ermittlungen liefen ins Leere, da sie keinen Mann mit Hutchinsons Beschreibung auffinden konnten. Ihre Nachbarin Mary Ann Cox war nochmals in der Stadt und kam gegen 3 Uhr wieder nach Hause und berichtete, sie habe weder Geräusche aus Kellys Zimmer gehört, noch ein Licht dort brennen sehen. Elizabeth Pretters, die gegen 4 Uhr geweckt wurde, als eine Katze über ihren Nacken lief, und Sarah Lewis sagen aus, einen von der Nacht aufgeschluckten leisen Schrei gehört zu haben, der das Wort Mörder verlauten ließ. Beide reagierten nicht, weil solche Schreie im East End ihr täglich Brot waren. Nach Aussagen Elizabeth blieb sie die restliche Nacht wach und hörte zwar, wie mehrere Menschen die Herberge verließen und hineinkamen, aber vernahm nichts Merkwürdiges. Am Morgen des 9. November schickte der Besitzer der Herberge seinen Assistenten Thomas Bowyer los, um Kellys Miete einzutreiben, da sie schon 6 Wochen mit ihr im Verzug war. Um ungefähr 10.45 Uhr klopfte Bowyer an Kellys Tür. Er erhielt keine Reaktion oder Antwort. Er sah das zerbrochene Fenster und seine Hand glitt wie die Hand Kellys alle Abende zuvor durch dieses hindurch. Um an die Türklinke zu gelangen, musste er zuerst mit seiner Hand, die gerade einem Greifarm eines heutigen Jahrmarktes glich, einen Vorhang beiseite schieben. Wie in einer Manege eines Zirkuses wurde die Szenerie offenbart, die heute als brutalster Mord Jack the Rippers bekannt ist. Ein weiterer Unterschied zu seinen anderen Morden, neben des jüngeren Alters seines Opfers, ist der Ort. Alle Morde zuvor fanden auf offener Straße statt. Mary Jane Kelly war sein erstes Opfer, welches er abseits der Öffentlichkeit und unter Schutz, innerhalb eines nicht frei zugänglichen Zimmers, in dem er mehr Zeit hatte als zuvor, tötete. Dies mündete in einer absurd brutalen Tötungsweise. Dr. George Baxter Phillips und Dr. Thomas Bond exhumierten die Leiche. Phillips sagte, der Täter hätte ungefähr 2 Stunden dafür benötigt, um die Leiche so herzurichten, wie sie die Zuständigen vorfanden. Kellys Körper lag nackt in der Mitte des Bettes. Ihr rechter Arm hing nur noch teilweise am Rest ihrer sterblichen Überreste. Alle Innereien wurden durch einen Schnitt in der Bauchgegend herausgenommen und offengelegt. Der Täter hat ihre Brüste abgetrennt und ihr Gesicht so entstellt, dass man Kelly nicht mehr erkennen konnte. Ihre Nase, Wangen, Augenbrauen und Ohren wurden teilweise entfernt. Im ganzen Gesicht waren Schnitte, die keinem Muster folgten. Die Gebärmutter, Nieren und eine Brust wurden unter ihren Kopf gelegt. Die andere Brust lag an ihrem rechten Fuß, ihre Leber zwischen ihren Füßen. Teile ihrer Innereien und die Milz lagen an der linken Seite ihres Körpers. Ein Teil ihres Bauches, den er entfernt hatte, um die Innereien herauszuholen, lag auf einem Tisch. Der Boden und die Wände ums Bett herum waren mit Blut überströmt. Ihr Hals wurde so tief durchgeschnitten, dass Teile des Wirbels getroffen wurden. Ihr Herz fehlte. Man weiß nicht, ob der Mörder es als Andenken mitnahm, es verbrannte, denn er machte im Kamin des Zimmers Feuer, oder sogar gegessen hat. Es wurden noch mehr bestialische Dinge mit ihrem Leichnam veranstaltet. Wenn ihr die genaue Beschreibung lesen wollt, dann klickt den Link zu Mary Jane Kelly in der Infobox. Dort kann man die Analyse in Bonds genauem Wortlaut nachlesen. Aber ich denke, diese Beschreibung bis hierhin reicht aus, um zu verstehen, dass Jack the Ripper all seine dunkelsten Fantasien ausgelebt hat und man fast nichts Schlimmeres mit Mary Jane Kellys Leichnam hätte anstellen können. Wie bei den anderen Morden auch, schnitt er Kellys Kehle durch und sie starb sofort, sodass sie zumindest nichts mehr von den Untaten mitbekam. Es gibt zwar Stimmen, die diesen Mord nicht zu den Morden Jack the Rippers zählen, weil sie viel jünger war, die Brutalität Züge annahm, die sie selbst ihm nicht zutrauten und der diese Tat nicht öffentlich begangen. Jedoch sind die meisten Experten einer Meinung und gehen davon aus, dass die Tat an Kelly Jack the Ripper zugeordnet werden kann. Das jüngere Alter ist zwar schwer zu erklären, sie war 25, die anderen Opfer über 40, der Tatort aber nicht, denn die Stimmen der Bevölkerung für eine stärkere Überwachung nach den ersten Morden und die Zeitungsberichte über ihn in der Presse machten es schwierig für ihn, ein Opfer auf offener Straße zu töten. Auch die zugenommene Brutalität passt ins Profil, da er vom ersten Mord dann immer brutaler vorging. Die Tatsache, dass diese 5 Morde mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht werden, leitet sich aus den Ermittlungen der damaligen Zeit ab. Sir Melville McNaughton, Assistant Chief Constable und Head des Criminal Investigation Departments, schrieb folgendes: Der Whitechapel-Mörder hatte 5 Opfer, nicht mehr und nicht weniger. Auch der Arzt Thomas Bond ließ in einem Brief verlauten, dass diese Morde in Verbindung stehen. Aber auf die genauen Mutmaßungen und Theorien werde ich im zweiten Teil dieser Dokumentationsreihe eingehen. Bevor wir den ersten Teil des Podcasts beenden, möchte ich noch vollständigkeitshalber auf die Whitechapel-Morde eingehen, die nach Kelly passierten. Rose Millett wurde am 20. Dezember 1888 auf der High Street gefunden. Ihr Tod wurde von der Gerichtsmedizin als Mord eingestuft, obwohl es keine wirklichen Spuren gab, die darauf hindeuteten. Die Polizei ging davon aus, dass sie sich entweder betrunken in einem Seil verfangen und sich aus Versehen erhangen oder sich umgebracht hat. Alice McKenzie wurde am 17. Juli 1889 getötet. Ihre Halsschlagader wurde durchtrennt. Sie wies einige Prellungen und Schnitte an ihrem Körper auf. Bei ihrer Exhumierung waren auch wieder Dr. Thomas Bond und George Baxter Phillips anwesend. Bond glaubte, der Fall McKenzie hängt mit Jack the Ripper zusammen, wobei sein Kollege Phillips ihm widersprach und keinen Zusammenhang sah. Auch spätere Autoren sind sich bei McKenzie unsicher. Einige sagen, dass Jack the Ripper sie getötet hat. Andere gehen davon aus, dass der Täter den Modus operandi nachahmte, um so den Verdacht von sich zu leiten. Am 10. September 1889 wurde in der Pinchin Street ein nicht identifizierbarer kopfloser Torso einer Frau gefunden. Die Zuständigen gingen davon aus, dass der Mord anderswo passierte und die Überreste an verschiedenen Orten entsorgt wurden. Anderthalb Jahre später, am 13. Februar 1891, wurde die Leiche der 25-jährigen Frances Coles unter den Schienen am Swallow Garden gefunden. Sie wurde zwar auch mit einem Schnitt an der Kehle getötet, aber ihr Körper wurde nicht entstellt, so wie die der anderen Frauen. Die ersten 2 Morde und die, die ich gerade aufgezählt habe, werden im Konsens der Autoren, Ermittler und Experten der heutigen und der damaligen Zeit nicht mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht. Wenn, dann könnte man Martha Tabram dazu zählen. Der Modus operandi ist zwar anders, aber er ist ähnlich. Und es ist nicht so, als wäre der Modus operandi direkt gesetzt. Mörder finden ihn und ändern ihn über Zeit. So tötete Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf, seine Opfer anfangs mit einem Messer, später aber wechselte er zu einem Hammer. Das gleiche könnte auch der Fall bei Jack the Ripper sein. Tabrams Körper wies 39 Stichwunden auf. Ihre Kleidung wurde zum Kopf hin hochgezogen und ihr unterer Bauch wies einen Schnitt von 7 cm Länge und 2,5 cm Tiefe auf. Es könnte ein Hinweis auf den zukünftigen Modus operandi Jack the Ripper sein. Die Tötungsweise der anderen Opfer ist zu unterschiedlich, um wirklich eine Verbindung zwischen ihnen und dem Mörder, um den sich dieses Video dreht, zu ziehen. Das war's auch schon mit dem ersten Teil. Nun habt ihr einen guten Überblick zu den Morden und dem Tathergang Jack the Rippers. Im zweiten Teil warten noch einige weitere interessante Informationen auf euch, welche hinweisend auf die Tatverdächtigen sind, beziehungsweise den Kreis der Verdächtigen eindämmen. Ich werde versuchen, den zweiten Teil bis spätestens Sonntag fertig zu schneiden. Die Quellen findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn ihr Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, lasst diese doch gerne in Form eines Kommentares zurück. Auch wenn ich behaupten würde, dass die Videos von Mal zu Mal besser werden, gibt es noch einiges an Luft nach oben. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Vielen Dank schon mal im Voraus. Hier noch eine Nachricht aus dem Off des Podcasts. Mich würde neben den Formatideen interessieren, ob ihr durch die Audiospur alleine gut mitgekommen seid. Oder sind die Bilder und Animationen in den YouTube-Videos wichtig und dementsprechend eine Übernahme des Skriptes für den Podcast nicht sinnvoll? Lasst mir doch gerne eine Nachricht diesbezüglich bei Instagram oder wo auch immer zukommen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht und bis nächste Woche.